SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Und ich begrüße den Politikwissenschaftler und Konfliktforscher Friedrich Glasel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn ich kurz das Wort Konflikt aufnehmen darf, ist das bei uns eigentlich eher negativ behaftet?
Ja, aber es wird nicht unterschieden zwischen Differenzen und Konflikt. Wenn zum Beispiel politische Parteien in einer Koalition unterschiedliche Auffassungen haben, Wirtschaftspolitik oder was auch immer, dann steht gleich in Zeitungen Streit zwischen den Parteien. Aber Differenzen sind ja...
Der Konfliktforscher Friedrich Glasel ist zu Gast in SWR1. Leute, zum Start würde ich gerne mal mit Ihnen den Begriff Frieden definieren. Ist es eigentlich eine Utopie, weil wir dann immer irgendwie vom großen Weltfrieden ausgehen, den es wahrscheinlich so nie geben wird?
Ja, wäre zu befürchten, dass es den nicht geben wird und dass es zwar eine Sehnsucht ist, die die Menschen haben, überall, und es erfordert aber, dass Menschen lernen, mit Differenzen umzugehen. Das ist mir ganz wichtig, weil ja oft verwechselt wird, Konflikte und einfach nur unterschiedliche Interessen, Werte, religiöse Auffassungen. Das ist nicht der Konflikt. Aber Friede heißt, wir können wertschätzend mit der unterschiedlichen Meinung, Auffassung, Orientierung umgehen. Weil Sie sehen Dinge von dem Stuhl aus, die ich nicht sehe. Andere sitzt da, sieht wieder andere Dinge. Die Wirklichkeit ist vielseitig und so. Und Diktaturen kümmern sich nicht darum, weil die produzieren einseitige Ergebnisse oder Entscheidungen. Also das setzt doch voraus, dass die Menschen wirklich auch schon von klein auf, beginnt schon im Kindergarten und Schulen und später Studium und so weiter, dass sie lernen, wirklich Unterschiedlichkeit als Ressource zu achten und zu nutzen. Und dann heißt es, dass dann wirklich Freiheit in der Wahl, meinetwegen der eigenen Philosophie, der Religion, der Wertorientierung, das ist Bedingung für Frieden. Dann, dass nichts Diskriminierendes von der Rechtsordnung her besteht, keine Privilegien für die und Ausschluss aus der Entscheidungsfindung und so weiter für andere. Und schlussendlich, dass die Wirtschaft auch, und das ist mir ganz, ganz wichtig, aus dieser Konkurrenzhaltung, die mehr auf das Kaputtmachen des anderen ausgerichtet ist und nicht, wir wollen das Beste und wenn du besser bist, ist es gut für die Kunden und so weiter. Ich habe mal mit Unternehmerinnen und Unternehmern unter anderem gearbeitet, die sagen, naja, Konkurrenz, das ist jetzt so, dass dann die weniger Guten verschwinden. Und da sind auch manchmal Mittel zulässig, die nicht so ganz korrekt, so ganz fair sind. Und dann habe ich gefragt, Ihre Frau ist doch vor kurzem ins Krankenhaus gekommen. Würden Sie Ihre Frau lieber in einem Krankenhaus haben, das durch Leistung Exzellenz entwickelt hat und dadurch im Gesundheitssystem Nummer eins ist, oder dass sie in ein Krankenhaus kommt, in dem einfach nur besser Marketing gemacht wird, ja? Und auf Kosten der anderen.
Wie war
da die Entscheidung
Antwort?
Ziemlich schnell, für meine Frau das Beste. Ja. Also das sind Voraussetzungen für Frieden. Und Frieden heißt auch, dass im Unterschied zu Krieg oder zu Konflikt, dass Menschen sich entwickeln können, dass es förderliche Bedingungen gibt, von der Struktur her, von der Kultur her und so weiter, dass Menschen das, was am Potenzial in ihnen ist, wirklich entfalten können. Im Unterschied zu Konflikt, wie ich sagte, weil der Konflikt führt durch Stress, genauer heißt es Distress. Es gibt auch Eustress, Lampenfieber, wodurch Schauspielerinnen und Schauspieler Höchstleistungen produzieren. Aber jetzt Distress heißt, dass da verschiedene Fähigkeiten eingeschränkt werden. Wir haben blinde Flecken, hören bestimmte Dinge nicht, die nicht in unseren Kram passen. Ja? Und wir interpretieren das, was wir wahrnehmen, auch so, dass wir selber da gut abschneiden und dann agieren oder reagieren wir auf das, was wir schon einseitig wahrgenommen haben und vielleicht falsch interpretiert haben, auch noch mit falschen Entscheidungen. Und das heißt aber, dass Menschen mehr und mehr, wenn sie unter Spannung sind, im Distress sind, unter ihrem bereits entwickelten Reifeniveau denken, fühlen, wollen, handeln. Das ist die Katastrophe.
Ist der Konflikt automatisch das Gegenteil von Frieden?
Ich sage, das Gegenteil von Konflikt ist Entwicklung. Mhm. Und Reife, weil der Konflikt zu sogenannter Regression führt. Ja? Aber eben mit dem Verständnis des Friedens, wie ich versucht habe, es anzudeuten, da müssten wir eine Stunde drüber reden.
Weiter geht's in SWR1 Leute. Friedrich Glasl ist seit 50 Jahren Konfliktforscher.
60.
Seit 60 Jahren, entschuldigen Sie, dass ich da 10 Jahre geschludert habe. Wie kann ich mir eigentlich Ihre tägliche Arbeit vorstellen?
Naja, die tägliche Arbeit ist primär schon Konflikte in Organisationen. In Teams, Organisation, Krankenhaus, Kloster, Bank, Schule oder was. Oder Universitäten. Aber was die Friedensarbeit für die Konflikte in der Welt betrifft, habe ich die Ehre, dass ich im Mediationspool, im Mediatorenpool der OSZE sitze in Wien, bin und dann auch mit den Menschen, die vor Ort Arbeit verrichten, mit denen arbeite, coache, supervidiere, auch trainiere, aber auch vor Ort berate, zum Beispiel bei Waffenstillstandsvereinbarungen, die dann wo Monitoring vereinbart wird von der OSZE in Georgien, Südossetien zum Beispiel oder eben in der Ukraine, dass die da das überwachen müssen. Und sobald die eine oder die andere Seite das Abkommen wieder bricht, dann müssen sie intervenieren, vielleicht mit den Offizieren ins Gespräch kommen, je nachdem. Und mit denen arbeite ich dann auch.
Also das heißt, in diesen Jahrzehnten, damit ich es nochmal deutlicher machen kann, sind Sie in beratender Funktion involviert gewesen in Friedensprozesse. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgeschrieben. Ja. Bergkarabach, Israel, Palästina, Nordirland, Südafrika.
Sri Lanka.
Also ich glaube, die Liste ist noch deutlich länger fortzuführen. Wie intensiv, gewinnbringend oder vielleicht teilweise auch ernüchternd ist eigentlich diese Arbeit?
Ernüchternd, ja, man darf sich da keine euphorischen Vorstellungen erlauben dabei, denn es ist Geduld, Geduld und nochmal Geduld erforderlich. Hier ein Versuch kommt nicht an, dort ein Versuch und so weiter, wird teilweise aufgegriffen und von der Gegenseite vielleicht wieder torpediert. Also dranbleiben, Geduld zu haben und ständig auf der Suche zu sein, wie ich es nenne, Windows of Opportunity, also Gelegenheitsfenster, die ein Spalt offen sind. Aha, das kann man öffnen, da kann mehr daraus werden. Und dieses ständig wach zu sein, aufmerksam zu sein, hier ist ein Spalt, da könnte was passieren, das gehört dazu. Ich gebe dazu auch Empfehlungen, zum Beispiel an die OSZE oder an Außenministerien, Diplomatie, auch an NGOs, die auf dem Gebiet tätig sind. Und das hält einen natürlich ständig unter Druck, unter Spannung.
Also das heißt, eine große Eigenschaft von Ihnen muss Geduld sein. Ich habe mich gefragt, was nach über 60 Jahren Konfliktforschung sozusagen die essentielle Quintessenz für ein friedliches Miteinander Ihrerseits dann ist, ob im Kleinen oder auch im Großen.
Ja, ja.
Was wäre das?
Naja, im Kleinen und Großen, es geht immer darum, das, was zu meiner Konfliktdefinition gehörte, nämlich zu sagen, es wird Differenzen geben und so weiter, aber was kann man tun, damit es nicht bekämpft wird, unterdrückt wird, ausgeblendet wird oder was auch immer, sondern dass wirklich erkannt wird, du siehst Dinge, die ich nicht gesehen habe und so weiter. Und zum Verständnis der gesamten Situation in all ihren Facetten gehört das mit dazu. Und das zu entwickeln, das zu trainieren, auch wenn es dann zum Beispiel Vorfälle gibt, so Grenzinzidente und dergleichen, was hat die Seite wahrgenommen und interpretiert, was hat die andere Seite, dann geht es immer nur, wer hat angefangen. Ja? Mhm. Die sinnloseste Frage bei
wer ist schuld?
Der Konfliktbearbeitung, weil das ist die Frage nach, wer Schuld hat, wer die Verantwortung übernehmen muss, zugeschoben kriegt. Und von dem wegzukommen und hinzuschauen, Was ist mein Beitrag, dass es nicht gestoppt wird, sondern am Laufen ist und weiter eskaliert? Diese Erkenntnis, und dazu dient dann auch meine Erforschung der Intensität der Konflikte, eben der Eskalation, wie das stufenweise und nicht so allmählich gleitend unbemerkt immer schlimmer und schlimmer wird, um zu erkennen, aha, wir sind vor der nächsten Schwelle, jetzt können wir noch was tun, damit wir nicht über die Schwelle runter auf die nächste Stufe gehen. Und diese Dinge, also das ist leichter gesagt als getan, aber da gibt es ein ständiges Augen und Ohren offen halten, sich nicht irgendwie welchen simplistischen Deutungen hinzugeben und dann auch nicht das eigene Handlungsrepertoire einschränken zu lassen durch den Stress, sondern es gibt die Möglichkeit, die dritte, vierte, fünfte. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass die Menschen sich vorstellen können, in der Fachsprache der Hirnforschung heißt es, dass sie antizipieren können, wie die möglichen Folgen der Dinge, die sie tun, aussehen könnten. Die erwünschten wie die unerwünschten. Oft wird ja nur die erwünschte Folge ins Bewusstsein genommen und dann passieren Kollateralschäden, ne? Also, und Nebenwirkungen, für die die Täter dann meinen, nicht verantwortlich zu sein, denn sie haben es ja nicht gewollt. Ne? Das liegt an der Überempfindlichkeit der Gegenseite oder solchen Dinge. Und dieses Antizipieren können, das ist ganz, ganz wichtig.
Also das eigene Handeln und die Folgen immer im Blick behalten. Wie verschärfen sich Spannungen zwischen zwei Parteien? Darüber möchte ich jetzt in SWR1 Leute mit dem Konfliktforscher Friedrich Glasel sprechen. Sie haben ein Modell mit 9 Eskalationsstufen aufgestellt und unterteilen dies noch einmal in 3 Phasen. Die erste läuft dann unter der Überschrift Win-Win. Also wenn alle Seiten noch die Möglichkeit zur Selbsthilfe haben. Verstehe ich das richtig?
Wo die Betroffenen schon davon ausgehen, wenn wir voneinander wieder offen zugehen, können wir beide profitieren durch die Auseinandersetzung. Obwohl Verhärtungen auftreten, polemisiert wird und vielleicht die eine oder andere Seite schon Dinge durchdrückt, durchsetzt und mit vollendeten Tatsachen konfrontiert.
Ist das die Ideallösung?
Überhaupt nicht. Die Frage ist, dass die Konfliktparteien erkennen, wo sie noch mehr erreichen könnten, wenn sie wieder locker lassen, nicht sich verhärten, sich wieder öffnen und so weiter. Die Konfliktforschung, Tanja Singer ist da die Spezialistin, die hat erkannt, dass bei den ersten Stufen die sogenannte kognitive Empathie verloren geht. Die Fähigkeit, mich in das Denken der anderen Partei zu versetzen. Nicht, weil ich mir mit ihr einverstanden bin, sondern ich kann ihr folgen. So wie bei einem Schachspieler. Was hat denn der als nächsten Zug vor? Auf der zweiten Stufe innerhalb der Hauptphase 1 geht dann die emotionale Empathie verloren. Nämlich, ich spüre, was bei dir gefühlsmäßig los ist. Das geht verloren. Und auf der dritten Stufe, Taten statt Worte, ist es so, dass dann auch die intentionale Empathie mehr und mehr verloren geht. Ich bekomme Zugang zu dem, was dir wichtig ist, was deine Bedürfnisse sind, was du für Ziele verfolgst. Wenn das verloren geht, dann projiziert man alles Mögliche in das Wollen der anderen Partei, was mehr über mich aussagt als über die andere Partei.
In der zweiten Phase in Ihrem Modell gewinnt dann nur noch eine Seite, dann ist es Win-Lose. Das heißt, ohne externe Moderation geht es nicht mehr, verstehe ich das richtig?
Richtig, da gehen die davon aus, wenn ich was verliere, dann gewinnst du, wenn du was verlierst, dann gewinne ich. Das gilt im Kleinen, genauso wie auf der internationalen Ebene. Aber das heißt nicht, dass objektiv nicht Lösungen möglich wären, wodurch beide Parteien eigentlich positiv abschneiden. Aber ab dieser Stufe 4 in der zweiten Hauptphase, 4, 5 und 6, ist es so, dass die da schon professionelle Unterstützung brauchen. Vermittlung, Mediation, Begleitung, was auch immer. Und weil sie zu sehr drin hängen in diesem Recht haben wollen, durchsetzen wollen und so weiter. Und dadurch ihre Wahrnehmung, ihr Denken sehr, sehr eingeschränkt ist.
Und wenn ein Konflikt weiter eskaliert, keine Seite gewinnt und es zu keiner Einigung kommt, unter Phase 3 läuft das dann in Ihrem Modell, ist dann der eigene Erfolg zweitrangig und es ist eigentlich wirklich so das Hauptziel, den Gegner den maximalen Schaden zuzufügen?
Zu schädigen, ja. Das sind dann die Stufen 6, 7, 8, 9, wo dann gedroht wird, bestraft wird, wenn meine Forderung nicht erfüllt wird und wo dann am Anfang gehofft wird, es genügt, dass ich da Druck mache und alle möglichen apokalyptischen Szenen in Aussicht stelle, typisch, was da ein Herr in Washington immer wieder gemacht hat. Und dass dann auch das, was so angedroht wurde, auch scheibchenweise schon umgesetzt wird. Das haben wir in der Weltpolitik genauso gesehen. Da kommen dann diese Sanktionen oder hier ein Manöver und da irgendeine Strafmaßnahme wie Zölle zu erhöhen und so weiter. Oder an der Grenze, zum Beispiel das hat Russland mit der Ukraine gemacht, an der Grenze Zollschwierigkeiten, weil die Ukraine nicht in der GUS sein wollte und ähnliches mehr. Und dann geht es weiter, dass einfach zu gewinnen gibt es nichts, das wissen die, aber Hauptsache die Gegenseite geht zugrunde, ja. Sei es politisch, sei es kulturell, sei es rechtlich, wirtschaftlich und so weiter. Also das Zerstören des feindlichen Lagers. Und dann gibt es da auch noch verschiedene rote Linien, das habe ich auch in dem Buch herausgearbeitet, ohne dass schon die Stufe 9, wo wirklich nötigenfalls beide Parteien bereit sind, den eigenen Untergang in Kauf zu nehmen, ja. Also zusammen, wenn es sein muss, zusammen in den Abgrund. Aber auf der Stufe 8, wo es nur um die Zerstörung des Gegners und Hauptsache ich überlebe, auch wenn ich keinen Gewinn dabei habe, um die Zerstörung des Gegners geht, da gibt es dann in der Kriegsführung, wenn ich wieder auf die geopolitischen Kriege schaue, alle möglichen Maßnahmen wie Zivilbevölkerung zu schädigen, die Infrastruktur kaputt zu machen, natürlich die Zerstörung über Drohnen, über Raketen und dergleichen, dass die andere Seite nicht überlebt. Da gibt es mehrere rote Linien. Als Beispiel gehören auch Kriegsverbrechen dazu. Da wird auch unterschieden, sind die Kriegsverbrechen ungewollt, hat Nebenwirkungen entstanden, also occasional, wie es dann heißt, oder nimmt man in Kauf, okay, wir können bestimmte Dinge nur erreichen, wenn dabei auch mal das Kriegsrecht verletzt wird. Aber das andere ist, wo es absolut zur Strategie gehört, wir müssen mit Mord, mit Vergewaltigung, beispielsweise das war im Balkankrieg auch so, gehörte Vergewaltigung von Frauen mit zur Strategie. Kriegsverbrechen der schlimmsten Art. Aber trotzdem ist noch nicht die Stufe 9 zusammen in den Abgrund erreicht.
Der Konfliktforscher Friedrich Glasl ist weiter zu Gast in SWRs Leute. Jetzt haben Sie gesagt, seit 60 Jahren machen Sie diesen Job. Die Zeiten haben sich verändert. Wie entstehen eigentlich heutige Konflikte, wenn wir gerade so auch mit Blick auf die sozialen Medien schauen? Da ist das ja ein bisschen anders gelagert.
Ja, da hat sich vieles verändert im Kleinen, also im persönlichen, zwischenmenschlichen Verkehr. Spielt eine große Rolle, dass überhaupt auch das geopolitische Klima auch bis in die persönlichen Beziehungen einwirkt und die auch färbt, sowas wie es ist sozusagen schick geworden oder zulässig.
Dass es uns vorgelebt wird von Politikerseite.
Ja, so man kann durchaus mal etwas gröber werden, beleidigend und so weiter. Da kommt ja das Cybermobbing auch daher, weil die Gegenseite kann sich nicht wehren in diesen Einbahn-Kommunikationssystemen. Und dann gibt es sehr schnell eine Steigerung dieser Eskalation, dass die viel schneller dann in Taten statt Worte springen und vor allem die nächste Stufe rufschädigende Dinge in die Welt setzen über die andere Person. Und die bleiben dann hängen, die haben Widerhaken, die kriegt man nicht so schnell wieder aus dem Fleisch raus. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, wenn das zum Beispiel in den Schulklassen passiert, dass die Pädagoginnen und Pädagogen auch achtsam sind, auch lernen, damit umzugehen. Und vor allem dieses Mobbing, Cybermobbing, hat ja immer Mitspieler, die das beobachten, die wissen, das ist dann, die nicht eingreifen. Und da ist wichtig, diese Rolle der Umstehenden oder Umsitzenden auch anzusprechen und zu einer Intervention zu bewegen, dass sie einfach dann nicht das geschehen lassen.
Zu mobilisieren.
Und nicht Mitspieler werden, so ist es.
Ja. Jetzt haben Sie Cybermobbing genannt. Ein Shitstorm ist genauso etwas, was es dann in den sozialen Medien geben kann. Ihr 9-Stufen-Eskalationsmodell, gewinnt das dann durch die sozialen Medien an Dynamik, dass da halt auch Stufen übersprungen werden?
Beschleunigend. Übersprungen habe ich bisher, das sage ich nicht, um das Modell zu verteidigen.
Das wollte ich auch
es
nicht.
Es kann schnell geschehen. Und es gibt noch was. Man kann den Konflikt heiß austragen. Beispiel, ich äußere meine Gefühle, schreie, es ist mir anzumerken, dass ich jetzt erzürnt bin und so weiter. Oder kalt. Ich zeige das nicht, ich unterdrücke das, ich verberge das, wodurch dann Somatisierungsprobleme entstehen, Menschen krank werden, weil die Energie ist ja da und geht nicht raus. Und was passiert ist, dass der Konflikt zum Beispiel bis zu einer bestimmten Stufe heiß eskaliert und dann merken die, wenn das weiter sichtbar ist, dann interveniert vielleicht die Schulleitung oder wer auch immer. Jetzt wird kalt weitergemacht, aber genauso destruktiv wie beim Heißen, nur es wird nicht sichtbar, nicht hörbar. Mhm. Und dann kann es sein, dass kalt der Konflikt auf die nächste Stufe, eben dass ich dem anderen die Vertrauenswürdigkeit abspreche, sagen wir, es ist irgendwie ein krankhafter oder krimineller Mensch und so. Und dann geht es vielleicht wieder heiß weiter. Und dadurch entsteht oft der Eindruck, Moment, es war ja doch ruhig. Nein, es war nicht ruhig. Es war nur die Sichtbarkeit unterdrückt, aber es war die Dynamik da.
Und das heißt, für uns, für die große Masse wahrscheinlich, wenn ich kein Mobbing-Opfer bin oder auch nicht derjenige, der mobbt, sondern halt zu der Gruppe gehöre, die gerne mitlacht oder sowas, dass man da halt eben rauskommen sollte, aufstehen sollte und auch laut werden sollte.
Genau, also Zivilcourage zu zeigen, auch wenn das meinetwegen in der U-Bahn oder irgendwie passiert. Nicht einfach nur, oh Gott, Gott, nicht, ich halte mich da raus, sondern es ist riskant, aber auch wirklich dagegen aufzutreten und zu sagen, also bitte nicht hier, ja. Und schon auf die Weise gar nicht.
Es ist riskant, weil man Gefahr läuft, das nächste Opfer dann zu werden?
Ja, klar, das schon. Das kann schon sein. Also es ist ja so, dass eigentlich, wenn ich mich für gewaltfreie Interventionen, Eingriffe entscheide, ist das ja nicht aus Feigheit. Also die Friedliebenden sind ja nicht die Feigen, sondern die brauchen mehr Courage eigentlich, weil sie sich ja auch einer gewissen Gefahr aussetzen, weil sie natürlich gegen die erkennbare Gewalt sich stellen und etwas davon abkriegen, nötigenfalls. Muss nicht sein. Wenn es gelingt, auch noch andere, beispielsweise in der U-Bahn, mit zu aktivieren, dann kann dieser Gewalteinhalt geboten werden.
SWR1 Leute weiter mit dem Politikwissenschaftler und Konfliktforscher Friedrich Glasl. Wenn wir jetzt so auf die Geschehnisse in der Welt schauen, den Ukraine-Krieg, den Nahostkonflikt, das Verhältnis USA-Iran, gehen wir nachher auch später noch drauf ein. Wie lässt sich da Ihr 9-stufiges Eskalationsmodell eigentlich darauf anwenden, auf so globale Dinge?
Es ist eigentlich entstanden durch meine Studien internationale Beziehungen, Völkerrecht und so weiter. Und erst später habe ich das auf Organisationen und Teams wieder neu entwickeln müssen. Aber damit hat es begonnen, das war für meine Doktorarbeit damals. Und deswegen war ich selber natürlich interessiert, wieder diesen Schritt zum Ursprung zu machen und zu zeigen, wie diese Eskalation, die Zunahme der Intensität und die Ausweitung des Konflikts und die Verstrickungen und so weiter auf der zwischenstaatlichen Ebene, wie das dann beschreibbar ist. Und In dem Buch Paradoxie des Wettrüstens stelle ich das ziemlich differenziert auch dar, während in meinen vorherigen Publikationen das mehr auf Gruppen oder sagen wir Partnerbeziehungen oder auf Konflikte in Organisationen fokussiert war. Aber man kann wirklich das so beschreiben, wie Verhandlungen mehr und mehr unter Spannung geraten, abgebrochen werden, Stufe 3 wäre dann, und dann fängt das an, die Gegenseite mehr und mehr in schlechtes Licht zu rücken und so, bis später auch zur Verteufelung. Das ist dann Gesichtsangriff und Gesichtsverlust. Und wo dann gesagt wird, mit dem oder mit der kann man überhaupt nicht reden, versteht nur die Sprache der Gewalt. Kommt einem ja bekannt vor, wenn man das so hört. Und keine Verhandlungen und so weiter. Und es ist auch so, wenn die Konfliktparteien schon auf dieser Stufe, dass sie einander die Vertrauenswürdigkeit in der Öffentlichkeit absprechen und einander verteufeln, diabolisieren in der Öffentlichkeit, dass dann die Betroffenen selber aus eigener Kraft nicht mehr deeskalieren können, also aus der Eskalation aussteigen, sondern sie sind wirklich darauf angewiesen, dass irgendwelche Außenstehende, wie man sagt, Drittparteien, sagen, wir können da nicht zuschauen, wir müssen da intervenieren, wir müssen an den Verhandlungstisch. Und wenn es mal soweit ist, dann nicht gleich am selben Ort, zur selben Zeit, sondern da wird gependelt.
Ne? Okay, aber trotzdem ist es ja, finde ich, was anderes so in zwischenmenschlichen Konflikten, als wenn es dann um atomar bewaffnete Großmächte und geopolitische Ideologien geht.
Das ist natürlich anders. Also es heißt nicht so, jetzt spielen dann nur die Mechanismen, es spielen dann noch viel mehr Mechanismen, also wenn es wirklich um Konflikte im Großen und nicht im Kleinen geht. Und eben das, was ich, Gott sei Dank, sagen wir jetzt bei Konflikten zwischen zerstrittenen Eltern nicht abspielt, dass die da schon taktische Atomwaffen in der Tasche mithaben und so weiter. Aber wenn wir wirklich auf die internationalen Beziehungen schauen, dann hat sich da leider mit der Entwicklung oder Fehlentwicklung der Technologie haben sich da Formen ergeben, die ganz typisch für die Dynamik und für die Gewalteinsatzmöglichkeiten auf der internationalen zwischenstaatlichen Ebene da sind und wo es keine Analogie, Parallelität gibt im Kleinen. Gott sei Dank. Ja? Obwohl auch, sagen wir, die Schritte bis zur Tötung oder bis zum Suizid. Ich habe leider auch mit Fällen zu tun gehabt, wo dann zum Beispiel auf der Stufe 9 bei einem Ehekonflikt, das war ein Lehrer-Ehepaar, die Frau mit einem Kind vom vierten Stock runterspringt und so weiter. Und der Mann dann zum ersten Mal wach geworden ist. Also die Zerstörung, die Tötungsmöglichkeiten und so weiter sind natürlich andere. Aber das Problem ist, das, was mir sehr zu schaffen gemacht hat und der Grund, warum ich dann dieses Buch Die Paradoxie des Wettrüstens auch aufgrund der empirischen Gegebenheiten dann geschrieben habe, das ist, dass die Illusion geweckt wird, dass dann, wenn wir bis über die Zähne gerüstet sind, bewaffnet sind und so weiter, dass das eine abschreckende Wirkung hätte und es nicht zu einem Schlagabtausch kommen würde. Und da hat sich herausgestellt, das stimmt absolut nicht, im Gegenteil. Je mehr die verschiedenen Konfliktparteien hochrüsten, desto mehr sie in der Verführung sind, das irgendwann mal einzusetzen, weil jeder überschätzt ja seine eigenen Möglichkeiten. So hat der Erste Weltkrieg begonnen, steht das genau da, wie der Rüstungswettlauf Großbritannien, Deutsches Kaiserreich und später Russland, wie das da gelaufen ist. Immer hochrüsten und wer überholt wen und so weiter. Und dann immer in der Erwartung, das schreckt den anderen ab. Aber der glaubte immer wieder, ich bin dir eine Nasenlänge vor. Und dann kommt es irgendwann, oft ausgelöst auch durch einen Zufall, zum Beispiel der Mord des Thronfolgers österreichischen in Sarajevo. Und dann der Funke ins Pulverfass. Und dann geht's los. Und das ist genauso gut beim Zweiten Weltkrieg und das ist genauso gut bei Krieg gegen den Iran. Und ja.
Mehr als 4 Jahre dauert der Krieg in der Ukraine bereits. Ein Ende ist nicht in Sicht. SWR1 Leute geht weiter mit dem Konfliktforscher Friedrich Glasl. Das ist ein besonders harter und schlimmer Konflikt. Auf welcher der 9 Eskalationsstufen von Ihrem Modell befindet sich denn der Ukraine-Krieg aktuell? Und welche roten Linien trennen uns vielleicht noch vor der finalen Stufe 9?
Ja. Wir haben ja vorhin über die 3 Hauptphasen gesprochen. Mhm. Und die 3. Hauptphase, wo eigentlich den Beteiligten irgendwie schon klar wird, zu gewinnen, gibt's für niemanden was. Ja? Aber wie kann ich den Schaden der Gegenseite vergrößern und meinen eigenen Schaden verringern? Und dann entstehen diese buchhalterischen Tricks. So, je größer der Schaden beim anderen ist, buche ich, dass es Gewinn bei mir ist. Natürlich verrückt. Und da gibt es dann eben diese roten Linien noch auf der Stufe 8, das ist noch nicht zusammen in den Abgrund zu springen oder zu fallen, sondern da gibt es eben verschiedene rote Linien, wie vorhin kurz erwähnt auch, dass auch Kriegsverbrechen mit einkalkuliert werden, ja? um dann wirklich zum Beispiel die kulturelle Identität der Ukrainer oder der Russen auf der Gegenseite, um die zu zerstören oder eben die wirtschaftliche oder vor allem jetzt, wenn es darum geht, die Lebensbedingungen für die Zivilbevölkerung, sprich Heizung im Winter, ja, Elektrizität und dergleichen, Wasser oder andere Infrastrukturgegebenheiten, um das so zu zerstören, dass es da minimale Überlebenschancen gibt. Natürlich auch dieses Zermürben auf der psychologischen Ebene, ständig wieder runter in den Keller oder in die U-Bahn-Station und dergleichen, dort auch Schulbetrieb zu organisieren und so weiter. Irgendwann ist die Frage, wann resignieren die Menschen, wann kapitulieren sie innerlich und sagen, jetzt ist mir alles recht. Ja? Und dann natürlich die Frage, wie schaut das für die Gegenseite aus? Es ist wichtig, nicht nur auf die ukrainische Seite zu schauen, sondern auch, was spielt sich da in den Schützengräben auf russischer Seite ab und so weiter. Sind die genauso arme Teufel wie auf der ukrainischen Seite. Aber wo dann wirklich die Kriegführenden bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen. Und dann ist oft so, dass wirklich etwas Unvorhersehbares passiert. Und das hat schon der Clausewitz übrigens ausgesprochen. Man kann nie einen Krieg sozusagen strategisch durchplanen, denn es gibt immer Zufälligkeiten und Widrigkeiten und so weiter. Und die können dann entscheidend sein. Und die Frage ist für mich eben auf dieser Stufe, bitte die Weltöffentlichkeit, also die anderen Staaten, die nicht involviert sind, zum Beispiel auch nicht an Sanktionen mitwirken gegen Russland, haltet euch bitte nicht da oben auf der Tribüne in der bequemen Loge still, sondern geht runter in die Arena, wo die Gladiatoren einander abschlachten. Ja? Schaut da nicht zu, sondern sagt, bitte, so ein Krieg ist überhaupt nicht regional zu begrenzen. Wir wissen es ja, ich meine, seit dem Februar 2024 hat sich die ganze Energiesituation und die Weltmarktsituation grundlegend verändert. Das berührt alle. Wir sind, wie man in der Wirtschaft sagt, wir sind Anspruchsgruppen, wir sind Stakeholder. Ja? Wir haben Ansprüche, wir sind Betroffene. Ergo plädiere ich dafür auch zu sagen, bitte nicht zuschauen, steigt runter, schaut, welche Handlungsmöglichkeiten ihr seht, um auf die eine, auf die westliche, auf die östliche Seite einzuwirken und die zur Vernunft zu bringen, weil das ist überhaupt nicht vernünftig, was hier oder dort geschieht.
In einem Interview vor Monaten haben Sie gesagt, kleine Schritte sind besser als keine Schritte in diesem Konflikt. Erkennen Sie momentan die kleinen Schritte?
Doch, es gibt immer wieder, zum Beispiel vor kurzem gab es wieder durch die türkische Regierung eingefädelt, organisiert und durchgeführt, wieder Austausch Gefangene. Auch die gefallenen Soldaten hüben und drüben, wieder in die Heimat zurückzubringen und so weiter. Das sind Situationen, wo trotz der Kriegführung ein Bedürfnis besteht, wenigstens dafür einander zu vertrauen und auch ehrliches Spiel zu spielen. Also nicht, wie das mit der Geiselrückgabe da war, Israel und Gaza und so weiter, mit der Hamas. Und diese Momente, wo sie aufeinander angewiesen sind, einander zu vertrauen, die sind immer wieder ausbaufähig. Ich habe eine Liste gemacht im Buch Paradoxie des Wettrüstens, welche Gelegenheiten es gegeben hat und welche genutzt wurden, aber nicht weiter ausgebaut. Sobald mal so eine Gelegenheit da ist, und ich sage immer, das Fenster ist ein Spalt offen, mach's weiter auf, aber mit richtigen Aktionen. Mit Aktionen, die nicht der Kriegslogik, sondern der Friedenslogik folgen, indem nicht, was kann ich dir antun, was dir schadet, sondern was kann ich anbieten, was dir nützt und mir auch nützt. Ja? Und das war ja zum Beispiel schon kurz nach Kriegsbeginn, das, was türkische und die Vereinten Nationen, türkische Regierung, organisiert und durchgeführt haben, das Verschiffen von russischem und ukrainischem Getreide aus den Schwarzmeerhäfen.
Konfliktforscher Friedrich Glasel weiter zu Gast in SWR1 Leute. Und auch jetzt, wenn es um das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran geht, würde ich um eine Einstufung der Eskalation bitten. Wenn wir es an Ihrem neuen Stufenmodell machen, haben wir da diese Lose-Lose-Ebene auch schon vollständig betreten?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und zwar in rapidem Tempo. Und es ist so, dass ja eigentlich die ganze Sache begonnen hat mit einer massiven Fehleinschätzung von Seiten der US-Regierung. Es ist ja nicht nur der Herr Trump, es ist das System Trump eigentlich, ja, mit den Beraterinnen und Beratern im Weißen Haus zusammen. Und es ist absolut noch auf der Stufe 8, aber es spielt immer bis an die Schwelle zur Stufe 9. Und vor allem, wenn man berücksichtigt, das betrifft ja nicht nur die direkten Kombattanten, also USA, Israel und den Iran, sondern mit der Straße von Hormuz und so weiter. Das hat für alle Konsequenzen. Und diese Sache ist jetzt wirklich, wenn immer wieder gedroht wird, also wir bringen sozusagen von USA-Seite, wir bringen die da zur Raison, indem wir noch das zerstören und das, die Brücken und Infrastruktur und weiß Gott was alles. Und wo klar ist, das ursprüngliche Ziel, diesen Deal zu erreichen, dass eben mit der Anreicherung des Uran Schluss gemacht wird, damit die Möglichkeit, eine Atombombe zu bauen, ausgeschaltet wird. Oder das System zu Fall zu bringen, das kannst vergessen. Die Wirkung ist ja genau das, was ich einmal 2014, als die Sanktionen gegen Russland losgingen, wegen Abschuss dieses MH17-Flugzeugs und so weiter über ukrainischem Boden, dass eben diese Zwangsmaßnahmen, diese Gewalt überhaupt nicht zu einem Umdenken und Umlenken führt, sondern im Gegenteil oft innenpolitisch das System sogar noch stärkt, weil es zum Zusammenschluss der vorher durchaus divergierenden politischen Strömungen oder Richtungen geht. Und dadurch, dass, was uns immer wieder eingeredet wird, ne? Irgendwann werden die klein beigeben müssen und so weiter, ist wirklich Illusion, völlige Fehleinschätzung. Und vor allem, wenn man denkt, das, was in der Region ja nicht begrenzbar ist, mehr und mehr dazu führt, dass vielleicht auch irgendwelche andere anfangen, auch militärisch zu intervenieren.
Sie haben jetzt gerade schon, das ist ja dann auch der US-Jargon, das Wort Deal benutzt. Das macht ja schon deutlich, dass es da vielleicht gar nicht um Frieden geht, sondern halt um wirtschaftliche Interessen, rein wirtschaftliche Interessen.
Wer holt was für sich raus? Ja, und ich habe Schwierigkeiten mit dem Ausdruck Deal, wie er vom US-Präsidenten immer wieder eingeworfen wird, weil das aus seiner Sicht natürlich gewisse Vorteile bringen kann. Aber eine Verhandlung muss ja auch für die Gegenseite etwas an Nutzen bringen und akzeptiert werden können, damit nicht morgen oder nicht nur morgen, sondern am Nachmittag schon wieder der Kampf aufs Neue weiter ausbricht und so. Und dieses immer wieder Androhung, wir werden noch mehr Gewalt anwenden, damit sie dann irgendwie klein beigeben, ist klar, da kann nie eine Lösung rauskommen, die irgendwie einige Zeit hält. Ja? Weil jede Seite, die nur durch Druck erpresst worden ist, nach Möglichkeiten, Schlupflöchern und so weiter sucht. Was habe ich als Mittel, um dir Schaden zuzufügen oder Druck auf dich auszuüben? Und der Iran hat dann noch Möglichkeiten.
Sie haben den Begriff Windows of Opportunity genannt, also Fenster der Gelegenheit. Welche konkreten Deeskalationsschritte sehen Sie denn momentan in dieser Angelegenheit?
Das, was auch schon immer wieder geschehen ist, zum Beispiel das Pakistan, es gab in der Schweiz, da auf dem Bürgenstock und so weiter, am Vierwaldstätter See, Gespräche. Aber es geht nur, wenn wirklich berücksichtigt wird, welches Interesse hat die Seite und die Seite und wie kann das den Nutzen hier und den Nutzen dort und den steigern und die Schadwirkung verringern. Und dann, wenn natürlich eine Seite meint, ich habe nicht absolut das durchgesetzt, was ich mir vorgenommen hatte, dann wird wieder einseitig abgebrochen und es geht die nächste Runde los, ne, mit Gewaltanwendung. Aber es ist wichtig, dass eben wie Pakistan oder die Emirate oder andere, die ja direkt auch schon betroffen sind von den militärischen Interventionen, also dass der Iran natürlich dann die Stützpunkte der
angegriffen hat,
USA versucht zu treffen und so. Und dass eben wirklich die Nachbarn und die absolut nicht Beteiligten, also die nicht vom Ölfluss wieder profitieren würden, dass die sagen, wir müssen hier alles tun, um dem einen Riegel vorzuschieben. Nur leider lassen sich die immer wieder davon abhalten, weil vor Öffnung der Börse am Montag wieder erklärt wird, wir stehen kurz vor einem Deal, der ein Deal vielleicht für die eine Seite ist, Nutzen bringt, aber für die andere Seite absolut unakzeptabel.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit dem Konfliktforscher Friedrich Glasel. Wir schauen mal so ein bisschen auf die Reaktionen aus der SWR1 Hörerschaft. Sophia Föhr hat sich gemeldet. Muss denn jeder Konflikt eigentlich gelöst werden oder sind es dann auch vielleicht unüberwindbare Differenzen? Und sie hat dazu in Klammern geschrieben, getrennte Eltern. Das ist natürlich dann, wenn eine Scheidung oder eine Trennung die Familie betrifft, ist das ja auch eine vielleicht in den meisten Fällen eine unüberwindbare Differenz.
Ja, ich habe einige Male von einem Gericht einen Fall zugespielt bekommen. Es war das eine Bedingung, die den zerstrittenen Eltern gestellt wurde, vom Gericht beschlossen und so weiter, dass sie mit mir arbeiten, um an ihrem Streitverhalten etwas zu verändern, weil das Kindeswohl gefährdet. Wenn immer die Tochter eine Woche bei der Mutter, eine Woche beim Vater ist und dann kommt die Übergabe, dann spielen sich grauenhafte Szenen vor dem Kind ab und so. Und das Kind wird irgendwie traumatisiert dabei. Und da ist es natürlich wirklich im Interesse des Kindeswohls, also Dritter, auch wenn es den Eltern schwerfällt, sich da selber unter Kontrolle zu bekommen, ist es ganz, ganz wichtig, dass hier etwas getan wird, dass sie anders mit der Übergabe und anderen Fragen, was Ausgaben betrifft, Ferienpläne und dies und jenes, dass sie da auf eine nicht gewaltsame Art miteinander kommunizieren. Und da gibt es Möglichkeiten einer gewaltfreien Kommunikation, die ich versuche Ihnen dann zu vermitteln und zu trainieren und wieder eine Woche drauf zu kontrollieren, ist es ihnen gelungen, bei der Übergabe anders miteinander umzugehen. Also im Interesse des Kindeswohls ist ganz klar, Den Eltern fällt es schwer. Sie profitieren auch davon, weil auch die Beziehung des Kindes zur Mutter, zum Vater auch eine entspanntere, eine bessere wird. Aber generell ist die Frage, es kann unüberwindbare Gegensätze, Unterschiede, Differenzen geben und so weiter, die gar nicht in der Kompetenz der Menschen liegen, um das zu verändern. Ja? Dann ist die Frage, wenn ich das Problem nicht lösen kann, ob es gelingt, dass ich mich löse vom Konflikt als Beteiligter. Ich sage, okay, ich muss damit leben.
Ja? Das ist ein großer Schritt.
Aber wir haben es versucht und so weiter, aber ich lasse mich nicht gefangen halten von dem ungelösten Problem. Und das ist immerhin auch eine Sache, ja? Dass ich nicht ständig eigentlich innerlich da gegen die Unlösbarkeit der Probleme versuche anzukämpfen und so. Weil dieses Unfinished-Business hält einen völlig gefangen. Und da gibt es Möglichkeiten.
Aus dem Privaten möchte ich die nächste Frage gleich anschließen. Da gehen wir wieder auf die geopolitische Ebene. Sabine Ost-Eichtal sagt, was Sie eben über die Wirkung von Hochrüstung sagten, entspricht voll meiner Meinung und meinem Empfinden. Je mehr gerüstet wird, desto höher die rückwirkende Gewalt. Und sie wünscht sich dafür Belege. Da kann ich jetzt natürlich zum einen Ihr Buch anführen, Die Paradoxie des Wettrüstens. Aber das ist tatsächlich genau das, was Sie auch sagen. Das bringt einen nicht Richtung Frieden.
Ja, die Paradoxie besteht eben darin, dass versprochen wird, dass eine abschreckende Wirkung durch das Hochrüsten entsteht. Die andere Seite sich gut überlegen müsste, ob sie es trotzdem wagt, mich, der ich so gerüstet bin, anzugreifen. Und die Frage ist immer, dass schon der Prozess des Hochrüstens enorm viel Konfliktpotenzial in sich trägt, weil die Gegenseite immer das Hochrüsten zu Defensivzwecken bei der gegnerischen Seite als Vorbereiten einer nächsten Aggression interpretiert. Das ist wirklich nachweisbar. Ich habe die Quellen auch in dem Buch angeführt. Ich habe sie jetzt nicht direkt präsent, aber ich zitiere auch diese Studien, die das deutlich belegen, was zum Ersten Weltkrieg geführt hat, wie dann der Zweite Weltkrieg entstanden ist, wie dann schon am Ende 1945 eigentlich der Kalte Krieg vorprogrammiert wurde. Und ich kann es nicht lassen zu sagen, wir haben heute einen Gedenktag. Vor genau 71 Jahren, 17. Juli, begann in Potsdam die Konferenz USA, Großbritannien, Sowjetunion über die Frage, wie geht es nach dem Ende des Nationalsozialismus weiter. Und gestern war der Jahrestag der ersten Atombomben-Testexplosion, 16. Juli war das, der dann dazu geführt hat, dass am 6. August und am 9. August die zwei Atombomben auf Japan abgeworfen wurden. Aber damals wurde schon die ganze Rivalität zwischen Ost und West vorprogrammiert, die dann im Kalten Krieg zum Rüsten geführt hat und zu verschiedenen Momenten auch zu vernünftigen Begrenzungen und gegenseitigen Kontrollen und so weiter. Ich habe diese Versuche trotz der ideologischen Konkurrenz doch immer wieder diesen Rüstungswahnsinn, sage ich mal ganz direkt, unter Kontrolle zu kriegen.
Friedrich Glasl, Konfliktforscher, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren in SWR1 Leute. Ich kann Ihnen noch sagen, Hörerin Karin bescheinigt uns, dass wir einen hervorragenden Gast eingeladen haben mit Ihnen. Das Kompliment gebe ich Ihnen gerne weiter. Danke fürs Kommen.
Und der Moderator war auch sehr gut.
Das freut mich sehr, das ist unabgesprochen gewesen. Schönen Tag noch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.